D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallo. Bitte löschen, wie Extra 3 den Wirbel rund um das Erdogan-Lied erlebte.
Bitte beachten, wie Journalisten mit der AfD umgehen sollten.
Bitte neu erfinden, wie der interne Innovationsreport des Spiegels irritiert.
Bitte loslegen, Perspective Daily schafft 12.000 Mitglieder.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von ARD-Programmdirektor Volker Herres. Er wurde ja als einer von drei möglichen Kandidaten für den Posten des Intendanten beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, also beim RBB, gehandelt. Heute gab Herres bekannt, dass er nicht weiter kandidieren werde. Zur Begründung sagt er, Zitat, als RBB-Intendant in der Hauptstadtregion gefragt zu sein, habe ich als ehrenvoll empfunden. Meine jetzige Aufgabe, mit neuen Landesrundfunkanstalten ein Qualitätsfernsehen für ganz Deutschland zu machen, ist indes so spannend und herausfordernd, dass ich diese Arbeit gern mit großer Leidenschaft und mit Spaß fortsetzen will.
Die zweite Meinung
kommt heute vom Qualitätspäler.
Ja, da waren es also nur noch zwei. Im Rennen um den RBB-Chefposten sind eben jetzt noch der Leiter des ZDF-Studios in Paris, Theo Koll, und Patricia Schlesinger, die Leiterin des Programmbereichs Kultur und Dokumentation beim NDR-Fernsehen. Und ob es nun wirklich so ist, dass Herres seine aktuelle Arbeit so reizvoll findet, dass er sie nicht aufgeben will, ich bin mir da nicht so sicher. Immerhin wäre ein Intendantenposten formal hierarchischer wohl als Aufstieg bezeichnen zu wesen. Und wenn Herres nicht will, dann hätte er doch eigentlich auch sofort ablehnen können, als er gefragt wurde. Vielleicht ist es einfach Unentschlossenheit, vielleicht aber auch die Sorge bei der Wahl, womöglich gegen einen rangniederen Mitbewerber zu unterliegen und das Gesicht zu verlieren. Ob das jedoch passiert wäre, das werden wir nun leider nicht mehr erfahren.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das verständigende Medienmagazin. Hier mein Zitat der Woche. Wenn Sie Kritik hören wollen, gucken Sie Extra 3. Wenn Sie keine Kritik hören wollen, treffen Sie die Bundeskanzlerin. Das kommt vom Moderator der NDR-Satire-Sendung, Christian Ehring.
Ihr habt das bestimmt mitbekommen, aber was sage ich bestimmt? Mit Sicherheit habt ihr das mitbekommen. Das Lied über den türkischen Minister oder Präsidenten Erdogan, seine Forderung, dieses Lied wieder zu löschen, die große Aufregung drumherum, eine viel zu seichte Reaktion der Kanzlerin und.
Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogan. Gestern
Abend die Sendung dann nach der Aufregung. Extra 3 bezeichnete sich als Lieblingssendung. Erdogans wollte deeskalieren und machte ihn zum Mitarbeiter des Monats. Den Quoten tat es gut. Fast 900.000 Zuschauer gab es, 300.000 mehr als zuletzt. Und das Tolle ist, in diesen Minuten ist Erdogan eben bei CNN zu sehen im Fernsehen. Das habe ich gerade zufällig gesehen. Ich
kann den kurz den reinholen, ja? Das wäre doch nett.
More refugees coming into Europe. Coming into Greece.
I must mention that Turkey is surrounded by a vast shoreline.
And ja, also er über seine Investitionen, dass er noch Geld dran schafft, dass er noch als Mitarbeiter beim NDR arbeitet, erzählt er da anscheinend gerade. Also Erdogan ist bei CNN und da finde ich es nur folgerichtig, dass die andere Hälfte der Geschichte dann jetzt hier bei uns ist, bei die Radio Wissen.
Ja, genau. Diese andere Hälfte ist der eben schon erwähnte Christian Ehring, Moderator von Extra 3. Der ist jetzt bei uns, um mit uns gemeinsam quasi ein bisschen hinter die Kulissen des vorhin zitierten Erdogan-Liedes zu sprechen. Guten Abend, Christian.
Guten Abend.
Ja, wie geht's eurem Mitarbeiter des Monats denn jetzt?
Ja, es scheint ihm ganz gut zu gehen. Er hat zumindest noch nicht nachgelegt. Und der Ball liegt ja im Prinzip jetzt wieder bei ihm. Wir haben gestern nochmal reagiert. Wir konnten seinem Wunsch leider nicht entsprechen, das Video zu löschen. Es ist halt das Internet, es ist unheimlich schwierig, da jetzt was zu löschen. Vor allem dank seiner Hilfe sind wir jetzt bei über 4 Millionen Klicks, was dieses Video angeht. Also wie es ihm geht, kann ich nicht ganz genau sagen. Ich hoffe natürlich, es geht ihm gut. Uns geht es hervorragend. Wir schwanken noch zwischen Euphorie und Fassungslosigkeit. Und es gibt absurde Situationen. Am Dienstagabend ging man dann nach getaner Arbeit mal in eine Kneipe und jemand sagte scherzhaft, Leute, ich verlasse hier diese Kneipe nicht, bevor wir nicht auch in der New York Times erwähnt werden. Und am Ende des Abends waren wir in der New York Times.
Musste doch schon eher nach Hause gehen. Hattet ihr denn eigentlich schon bei der Ausstrahlung des Erdogan-Lieds ein gewisses Gefühl, dass hier es ein gewisses Aufregerpotenzial gibt? Oder war diese Reaktion völlig überraschend?
Wir wissen durchaus, dass es bei Erdogan-Songs ein gewisses Aufregerpotenzial gibt. Es gibt natürlich auch in Deutschland viele Erdogan-Fans, Erdogan-Anhänger und die schreiben auch gerne mal rabiate E-Mails. Das wussten wir durchaus. Normalerweise kommen solche Reaktionen aber unmittelbar nach der Ausstrahlung oder am nächsten Tag. Hier kam es ja mit 10 Tagen Verzögerung vom türkischen Präsidenten persönlich beziehungsweise über den deutschen Botschafter sozusagen über die Bande gespielt. Ja, das zeigt uns, dass auch in Ankara extra geguckt wird und das zeigt uns auch, dass er wahrscheinlich in der Mediathek die Sendung guckt, denn erst 10 Tage später hat er darauf reagiert.
Aber wenn du dich noch zurückerinnern kannst, was war dein erster Gedanke, als du gehört hast, Erdogan fordert quasi die Löschung?
Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das ist, ich habe wirklich fassungslos vom Computer gesessen und es war auch tatsächlich Spiegel Online und die Top-Meldung und auf diese Art und Weise habe ich dann nach vorne erfahren. Ich wusste es auch nicht früher als alle anderen und dachte wirklich, es kann nicht sein. Das ist unfassbar.
Aber wisst ihr denn überhaupt mittlerweile, wie es zu dieser Löschförderung kam? Du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, vielleicht hat er es in der Mediathek gesehen. Also schaut er extra drei oder habt ihr mal einen Autoren gehabt, den ihr gefeuert habt, der jetzt für Erdogan arbeitet? Was ist da so eure Theorie?
Ich kann es wirklich nicht genau sagen. Ich vermute, dass er tatsächlich auch sauer war auf den deutschen Botschafter Martin Erdmann, weil der ja diesen Prozess beigewohnt hatte gegen kritische türkische Journalisten. Und vermutlich hatte er den auf dem Kieker und wollte ihm noch irgendwas reinwürgen. Das ist meine Theorie. Ich glaube, dass wir da auch einfach Glück hatten, dass wir dann der Stein des Anstoßes waren. Das hätte wahrscheinlich auch jede andere Satire-Sendung treffen können.
Jetzt hast du uns ja vorhin schon von euren Kneipengängen so ein bisschen berichtet, aber wenn du uns nochmal so ein bisschen mitnimmst hinter die Kulissen von Extra 3, was ging da in der Redaktion die letzten Tage bei euch ab und wie geht man auch damit dann um? Überlegt man, was kann man als nächstes tun oder sitzt man erstmal nur da und genießt?
Nein, wir hatten tatsächlich relativ schnell das Gefühl, wir müssen reagieren. Wir haben durchaus diskutiert, in welchem Maße. Es gab die einen, die sagen, das ist eine Chance, die man nur einmal im Leben hat, wir müssen das jetzt wirklich massiv thematisieren in der Sendung und es gab die anderen, die sagten, lass uns mal den Ball flach halten. Das wirkt auch immer ein bisschen eitel, ein bisschen selbstreferenziell, ist vielleicht auch so eine journalistische oder Satiriker-Binnensicht. Dann war aber grundsätzlich die Voraussetzung bei uns so, dass wir durch die Osterwoche wenig Kapazitäten hatten. Viele Mitarbeiter haben sich in den Osterurlaub verabschiedet und wir sind ja auch jetzt keine Redaktion mit 60, 70 Leuten. Das ist ja alles sehr überschaubar. Das fühlt sich alles sehr mittelständisch an, jetzt sofern das im öffentlich-rechtlichen Kontext möglich ist. Es gab zu wenig Kameras durch die Ostertage. Es war im Prinzip eine Sendung, die wir ohnehin mit etwas kleinerem Besteck stemmen mussten. Und dann haben wir eigentlich einen kompletten Tag nur mit Interviews verbracht. Dadurch wurde es alles noch enger. Aber es stärkt natürlich unglaublich den Zusammenhalt und das Gefühl, man erlebt gerade was Besonderes. Das war uns dann natürlich im Laufe des Dienstages allen klar. Und ja, wir wurden beglückwünscht. Es ist irgendwie das Gefühl, als hätte man was gewonnen.
In der Öffentlichkeit hat ja eigentlich mittlerweile so gut wie jeder etwas zu dem Vorfall gesagt. Aber welche ungewöhnlichen oder vielleicht auch überraschenden Reaktionen haben dich erreicht?
Ich habe Fotos bekommen, wo Hitlerbärtchen reingeschoppt waren. Das ist vielleicht nicht besonders ungewöhnlich, das bekommt man als Satiriker natürlich häufiger mal. Es gibt eine ganze Reihe Reaktionen, die in Deutschland wirklich zu 90% positiv sind. Also alle sagen, toll, macht weiter so. Ich höre manchmal raus, dass da auch ein bisschen der Subtext mitklingt. Gut, dass der Türke mal hier seine Grenzen angezeigt bekommt und die wollen in die EU, die können uns ja wohl mal. Es hat einen sehr unangenehmen nationalistischen Beigeschmack und das Lob will ich natürlich nicht gerne annehmen. Sonst muss ich sagen, fand ich die Reaktion allesamt interessant. Irgendwo bei Twitter habe ich in den letzten Tagen gelesen, okay, keiner mag Christian Ehring, aber verbieten ist auch keine Lösung. Und dem konnte ich mich vollumfänglich anschließen.
Findest du denn, dass die Kanzlerin oder die Bundesregierung ausreichend reagiert hat oder hätte da mehr kommen müssen und schneller und deutlicher?
Ich denke, dass da hinter den Kulissen durchaus Klartext gesprochen wird. Es ist ja eben Diplomatie und das heißt ja manchmal eben auch, nicht große Töne zu spucken. Und ich finde vor allem wichtig, dass in der Sache nicht nachgegeben wird. Ich finde es wichtig, dass uns niemand anruft und sagt, wenn ihr so weitermacht, kriegen wir hier Probleme mit unserem EU-Türkei-Deal. Könnt ihr euch vielleicht mal jetzt 2-3 Wochen ein bisschen zurückhalten.
Und das ist auch nicht passiert.
Das ist nicht passiert und das würde mir dann auch wirklich Sorgen machen. Alles andere, denke ich, Das sollen die dann machen. Das ist dann wirklich Job der Regierung und der Diplomatie. Und sie lassen uns unseren satirischen Job ja auch machen.
Was war denn wohl Erdogans Intention? War das einfach nur plump? War das wahnsinnig klug? Vielleicht Teil eines Kartenspiels à la Frank Underwood von House of Cards?
Ja, das, da habe ich auch schon dran gedacht. Vielleicht hat er wirklich gesagt, Leute, sucht mir irgendwas in Deutschland, über das ich mich aufregen kann. Und dann können wir noch ein bisschen mehr rausholen bei dem Deal. Möglicherweise, ich kann es wirklich nicht sagen. Man mag gar nicht glauben, dass er wirklich so plump ist und denkt, er könnte da veranlassen, dass irgendwas gelöscht würde in einem europäischen Land. Also er fühlt sich offenbar tatsächlich im Moment sehr stark und sehr unangreifbar und allein das macht mir doch schon etwas Sorgen.
Was hast du denn in den letzten Tagen über Satire gelernt?
Ich habe gelernt, dass Satire sehr viel bewegen kann. Früher habe ich doch immer das Understatement gepflegt und gesagt, ja, natürlich kann man damit die Welt nicht verändern oder sogar verbessern, das ist alles nicht möglich. Natürlich erreicht man eigentlich nur, dass Menschen sich in ihrer Meinung bestätigt fühlen. Das ist so ein bisschen Preaching to the Converted, wenn man sowas macht. Alle anderen gucken das ja gar nicht. Und jetzt wissen wir, es gucken so Leute, die es wirklich überhaupt nicht mögen und tun einem den Gefallen, darauf zu reagieren. Man stößt eine breite Debatte an über das Thema Pressefreiheit. Um das Thema geht es ja auch eben. Es geht ja tatsächlich eben gar nicht mehr so sehr um diesen konkreten Clip.
Um nochmal eben auf CNN zurückzugehen, da steht jetzt Erdogan, Doppelpunkt, Satire oder nicht, alles hat seine Grenzen. Wir hören mal kurz rein, ob er zufällig was dazu sagt.
Ja.
Daesh would be supported. Would you accept this?
Yeah, but those are two different things.
Yeah, you say they are two different things, but Satire with the president of a country in its core.
Das schauen wir uns nachher nochmal in Ruhe an, würde ich sagen. Das würde ich mal sagen. Also er hat Angst. Also Satire with president results in defamation. Das ist das, was er jetzt hier gerade nochmal bei CNN sagt. CNN hatte Erdogan, wir hatten Christian Ehring. Er moderiert die NDR-Satire-Show, also Ehring. Und hat Mitarbeiter des Monats, den türkischen Präsidenten Erdogan. Christian, herzlichen Dank.
Danke euch.
Was mit Medien? Das politische Medienmagazin.
Was der türkische Präsident Erdogan für Extra 3 vom NDR ist, ist in den letzten Tagen die AfD-Chefin Frauke Petri für die Deutsche Welle gewesen. Viel Aufsehen gab es für ihr Interview in der Sendung Conflict Zone mit Tim Sebastian. Er hatte einen taffen Fragestil. Viel Applaus von Zuschauern im Netz. Einige sagen, naja, aber wieso denn jetzt so viel Applaus? Das ist doch ein Frageverhalten, wie man es aus dem britischen Fernsehen kennt.
Ja, aber eben nicht unbedingt im deutschen Fernsehen. Wir stoßen eher unter Journalisten auf andere große Fragen, nämlich wie gehen Medien richtig mit der AfD um? Sie als Talkgäste einladen, um dann so aufzulaufen wie Günther Jauch, oder sie nicht einladen und dadurch stärken? Ist die AfD zurzeit überrepräsentiert oder unterrepräsentiert? Und gibt es da überhaupt einen perfekten Weg des Umgangs mit ihr?
Den suchen wir jetzt gemeinsam mit Professor Hans-Matthias Käpplinger. Er ist Kommunikationswissenschaftler an der Uni Mainz. Er beschäftigt sich zum Beispiel mit Politikvermittlung, so im Dreieck zwischen politischem System, Mediensystem und den Bürgern. Jetzt ist er live bei dir, Radio Wissen. Guten Abend, Herr Käpplinger.
Ja, guten Abend, Herr Fiene.
Wie erleben Sie den Umgang der deutschen Medien mit der AfD? Zu verkrampft oder genau richtig?
Nun zunächst, je mehr die Medien über eine Protestpartei berichten, desto mehr profitiert sie davon. Aber das kann ja nicht die Konsequenz sein, dass die Medien eine solche Partei totschweigen. Denn die Konsequenz ist auch dann, dass sozusagen der Druck, der hier existiert, sich an den Medien vorbei Luft verschafft, siehe Pegida. Also man muss einen doch eher inhaltlichen Ansatz wählen.
Sie sagen ja auch, das politische System, das ist weitgehend auf die Medien angewiesen, entwickelt aber gleichzeitig auch eigene Strategien zur Einflussnahme auf die Medien. Wie ist quasi dieser Grundsatz auf die AfD anzuwenden?
Ich glaube, das geht hier vielmehr darum, welche Rolle die Medien denn im Umgang mit der AfD spielen können. Und ich denke, diese Rolle können sie besser spielen. Denn sehen Sie, die Wähler der AfD wählen ja nicht die Partei wegen Frau Petri. Die ist im Grunde nicht der Anlass der Wahl. Deshalb ist das Ansehen von Frau Petri für die Wahlchancen der AfD nahezu irrelevant. Das wäre eine andere Sache, wenn es Willy Brandt wäre oder Helmut Kohl. Da haben die Leute wegen den Personen das gewählt. Die AfD-Anhänger sind aber besorgt um Sachfragen. Und deshalb kann man die AfD nur sozusagen auf den Boden der Tatsachen zurückführen, indem man sie mit Tatsachen konfrontiert.
Das heißt, die Sorgen erkennen, aufgreifen und zu schauen, wie sieht da eigentlich die Realität aus?
Ja, man muss die Sorgen erkennen und ganz wichtig, man muss sie auch stilistisch in der Art und Weise, wie Medien damit umgehen, man muss sie auch ernst nehmen. Alles, was darauf hindeutet, die Medien, die greifen jetzt meinetwegen die Sorgen vor Flüchtlingen auf, aber die nehmen das ja nicht ernst, verstärkt ja nur die Meinung der AfD-Anhänger, dass im Grunde die Medien nicht ernst zu nehmen sind. Die Medien müssen diese Sorgen, auch wenn sie diese Sorgen nicht teilen, ernst nehmen. Die meisten Ängste, die wir Menschen haben, sind Phantomängste. Das ist die Ängste vor BSE gewesen, das ist die Ängste vor SARS gewesen und vor vielen anderen Dingen. Die Angst ist ja eine Tatsache, eine soziale Tatsache. Und ein Psychiater, ein Psychologe, der seinen Patienten sagen würde, sie ängstigen sich für Mäuse, jetzt machen sie mal nicht so ein Theater, der hat seinen Job verfehlt. Und genau das gilt für Journalisten, die diese Ängste nicht ernst nehmen.
Kann es sein, dass die Journalisten auch ihre eigene Angst vor der AfD möglicherweise nicht so ganz ernst nehmen?
Das mag sein, aber wichtig ist ja, welche Rolle sie spielen können, nicht, sagen wir mal, ob sie selber befangen sind. Sehen Sie, wenn Sie etwas nehmen wie die Angst vor Islam, ja, dann muss man, um die AfD-Wähler sozusagen wieder einzufangen, dann muss man die ernsthafte Frage stellen, inwieweit sind solche Ängste berechtigt, inwieweit sind solche Ängste übertrieben, was kann man denn gegen die negativen Konsequenzen, die ja auftauchen können, was kann man denn dagegen tun, sind wir denn wirklich überängstlich oder ist diese Angst berechtigt? Man muss das also ganz nüchtern und sachlich diskutieren, denn das muss man sich auch wiederum klar machen, die Masse der AfD-Wähler sind keine Dummköpfe, das sind ja überwiegend Leute mit Abitur, viele mit Hochschulabschluss. Nehmen Sie mal, wo die herkommen, allein in Baden-Württemberg, es sind 70.000 AfD-Wähler von den Grünen abgewandert, es sind 90.000 von der SPD abgewandert, es sind etwa 190.000 von der CDU abgewandert. Das sind ja Leute, die von diesen Parteien, die ich genannt habe, vor einem halben Jahr noch ernst genommen wurden und die kann man nicht jetzt sozusagen alles für Verrückte erklären und sagen, eure Ängste interessieren uns nicht. Also hier ist mehr Empathie gefordert, mehr sachliche Auseinandersetzung, auch mehr Dokumentation von Fakten, dass diese Ängste, die vor allem die AfD-Wähler bewegen, dass die übertrieben sind.
Gab es, wenn Sie sich jetzt mal anschauen, so den vielleicht etwas verkrampften Umgang der Medien mit der AfD schon mal eine vergleichbare Situation in der Geschichte Deutschlands, als neue politische Akteure oder Phänomene auftraten?
Es ist immer das gleiche Problem am Anfang. Wenn Sie mal zurückdenken, wie die Grünen am Anfang behandelt wurden, ja, die wurden ja behandelt überwiegend in den Medien wie Verrückte. Nicht? Das war das gleiche Problem, als die ersten 68er, 67er Demonstrationen passiert sind. Ja? Ich bin damals selber auf der Straße rumgelaufen und wir wurden behandelt wie die letzten Idioten. Ja? Und das hat unsere Überzeugung bestärkt, dass unser Widerwille gegen das System berechtigt ist. Und sehr ähnlich reagierten damals die Grünen und sehr ähnlich reagieren jetzt die Anhänger der AfD.
Sagt Professor Hans-Matthias Kepplinger. Er ist Kommunikationswissenschaftler an der Universität Mainz und hat heute hier bei die Radio Wissen mit uns über das Verhältnis von AfD und Medien gesprochen. Dankeschön.
Was mit Medien? Das kommentierende Medienmagazin.
Normalerweise, da ist es ja so, dass der Spiegel dafür bekannt ist, dass er Informationen leakt. Heute, da war das mal anders, da sind Informationen aus dem internen Innovationsreport der Redaktion an die Öffentlichkeit gekommen. Der SWR hatte heute früh in seinem Kulturthema des Tages darüber berichtet und darin aufgezeigt, in eben diesem Report, alle Defizite und auch Schwachstellen, die es ja dem Haus schwer machen, fit für die Zukunft zu sein.
Thomas Kühnwer kam in seinem Blog zu dem Schluss, fast möchte man meinen, die 22 Verantwortlichen hätten einfach 10 Jahre Medienblogs nachgelesen und diese Kritik endlich ernst genommen. Wirklich so schlimm? Das kommentiert jetzt der Medienjournalist Bülent Ürük. Er ist Chefredakteur des Kress-Magazins und wir hören jetzt einen Live-Kommentar von ihm hier bei die Radio Wissen. Guten Abend, Bülent.
Guten Abend. Da ist dem SWR und seinem Chefreporter Thomas Live ein echter Coup gelungen. Seit Wochen war bekannt, dass es einen Innovationsreport beim Spiegel geben soll. Nur, habhaft wurde der schonungslosen 61-seitigen Analyse erst Thomas Leif. Der Innovationsreport, an dem 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Spiegel-Gruppe, also von Spiegel, Spiegel Online, Spiegel TV, der Dokumentation, den Quality Channel, Vertriebsmanagement und Harvard Business Manager gearbeitet haben, hat es in sich. Ohne Scheuklappen wurde aufgeschrieben, was aus Mitarbeitersicht falsch läuft. Da wird ein neuer Umgang mit dem Personal gefordert. Die Gehaltsstrukturen sollen endlich transparent gemacht werden, Privilegien reduziert und Entwicklungsmöglichkeiten verbessert werden. Sogar der Auszug aus dem erst 2012 bezogenen Verlagshaus an der Hamburger Erikusspitze 1 wird gefordert. Am besten wäre es, aus der heutigen Spiegelzentrale auszuziehen. Statt unzähliger Einzelbüros und verwaister Gänge brauchen wir Teamflächen und Räume für interdisziplinäre Projekte, heißt es in der Analyse. Der mutige Report ist das Ergebnis eines Experiments, der im Auftrag von Geschäftsführung und den Chefredakteuren Klaus Brinkbäumer und Florian Harms entstanden ist. Die haben heute Nachmittag versucht, den Druck aus den ersten Berichten zu nehmen. Unerwähnt lassen Brinkbäumer, Harms und Geschäftsführer Thomas Haff in ihrer Mitteilung allerdings, dass der Innovationsreport die Stimmung im Haus komplett wiedergibt. 60% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben schließlich an der Umfrage der Arbeitsgruppe teilgenommen, dazu noch unzählige ehemalige, die ihre Sicht auf das Haus geschildert haben. Nach Jahren der Führungskrise, Anzeigenflaute und Auflagenschwund scheint die Krise in der Spiegelgruppe jetzt sichtbar genug, um das Ruder noch herumzureißen. Das wird aber nur möglich sein, wenn langjährige, oft auch verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihre Freunde verzichten. Die Untersuchung beim Spiegel ist eine Blaupause für die gesamte Medienbranche.
Kommentierte Bülent Ürük von Kress.de über den Innovationsreport des Spiegels.
Was mit Medien? Das konstruktive Medienmagazin.
Und als solches haben wir ein, ich sag mal, Leistungsversprechen in unserer kleinen Medienshow hier. Das da heißt, wir bleiben für euch dran.
Jawohl.
Wenn uns spannende Themen begegnen, und das passiert relativ häufig in unserer Tätigkeit hier, dann verfolgen wir die weiter und gucken auch nochmal nach. Was ist eigentlich raus geworden aus Dingen, die wir euch hier unter der Überschrift "Es ist nicht alles schlecht im Journalismus" mal vorgestellt haben? Und ein solches Ding, nenne ich es jetzt mal, ist Perspective Daily gewesen. Die Macher des konstruktiven Journalismus, ist es eine Plattform? Ja, kann man so sagen, ist ein Angebot auf jeden Fall, haben das Ganze ja bei uns vorgestellt. Damals am Beginn ihrer Crowdfunding-Kampagne 12.000 Mitglieder brauchten sie, damit Perspective Daily tatsächlich Realität werden kann. Und es ist jetzt, glaube ich, 3 Tage her, am 28.03. war es soweit, die 12.000er-Marke war geknackt. Das heißt, Perspective Daily wird kommen. Ist das nicht toll?
Herr Pell, hättest du gedacht, dass sie die 12.000 schaffen?
Soll ich dir ganz ehrlich sagen?
Ja.
Ich hätte es nicht gedacht. Und ich kann dir auch sagen, warum. Es war relativ zu Beginn der Crowdfunding-Kampagne, da habe ich in irgendeiner Talkshow im späten Freitagabend im Mainstream-Fernsehen Nora Tschirner gesehen.
Ja, das war bei Schulz und Böhmermann.
Ja, naja, noch woanders.
Ach so,
noch woanders.
Ach, ich war nochmal woanders, Entschuldigung.
Nämlich in einer noch klassischeren, irgendwie NDR-Talkshow oder 3 nach 9 oder sowas.
Ja.
Und da hat sie total krude versucht zu erklären, was das ist. Und da habe ich gedacht, das versteht kein Mensch. Da habe ich gedacht, wenn das alle so erklären, dann wird es nie ein Erfolg werden. Aber ich habe mich leider, oder was heißt leider, ich habe mich da zum Glück täuschen lassen müssen. 12.807. Nee, 806 Mitglieder gibt es Stand in dieser Sekunde.
Also wenn ihr euch jetzt anmelden würdet, dann wird die 12.807 auf jeden Fall werden. Und es ist ja schon sehr interessant, auch die Frage, wie haben sie es geschafft? Sie haben ja ein bisschen getrickst dabei. Aber schon, glaube ich, sehr klug getrickst, Herr Peller. Und ich habe mit der Maren, die ja auch bei uns zu Gast war, mit der Maren Urner, gerade so vor einer Stunde nochmal gesprochen. Und hört ihr das doch nochmal ganz genau an. Und dann bewerten wir jetzt nochmal, ob das jetzt ein Erfolg ist für Perspective Daily.
Okay, ich höre
oder
genau
auch
zu.
Nicht. Ich habe sie als erstes gefragt, wieso dieser Moment für sie war, als sie merkte, oh krass, wir haben jetzt gerade die 12.000 erreicht.
Der war ziemlich schön, einfach da passt das Wort schön auf jeden Fall sehr gut. Der war auch ein bisschen, ich will nicht sagen beängstigend, aber so, okay, jetzt müssen wir das tatsächlich machen. Weil vorher war halt einfach wirklich 10 Wochen lang diese Daueranspannung da, so, okay, schaffen wir es nicht. Und es gab eigentlich nur die Kampagne und das Leben danach war irgendwie sehr weit weg.
Und jetzt ist es auf einmal da. Und ich finde es schön, dass wir euch da so ein bisschen begleiten konnten, weil ihr wart ziemlich zum Start eurer Kampagne bei uns. Wie hart war die Zwischenzeit?
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es war nicht hart. Ich meine, jeder, der es mitverfolgt hat, hat mitbekommen, dass wir die Kampagne verlängert haben, dass wir also aus den anfänglich angeplanten 5 Wochen tatsächlich 10 Wochen gemacht haben. Und jeder, der schon mal irgendwie Crowdfunding mitgemacht hat, also involviert war im Sinne von nicht es unterstützt hat, sondern als Crowdfunder gemacht hat, der weiß, das ist ziemlich anstrengend und dass 10 Wochen dann tatsächlich auch extrem anstrengend sind. Also wir waren wirklich am Ende unserer Kräfte. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber es ist tatsächlich einfach hart gewesen. Aber es hat auch unheimlich Spaß gemacht.
An welchen Momenten hast du vielleicht gedacht, krass, das wird schwer, das schaffen wir nicht?
Ja, das waren tatsächlich verschiedene Momente, häufig nach Events, wo ich dann mal wieder auf den Counter geschaut habe und gemerkt habe, okay, die Menschen sind eigentlich da, die wollen das, also nach den Events, aber wie erreichen wir die? Also wie kriegen wir das einfach hin, dass alle Menschen, die sich dafür interessieren, potenziell von uns erfahren haben, was ja immer so unser Ansatz war. Und das waren wirklich auch die Momente, wo wir dann gemerkt haben, okay, wir müssen irgendwie unsere Mitglieder ganz, ganz krass nutzen, sage ich jetzt mal ein bisschen gemein, da auch das Wort mit zu verbreiten. Und das war unheimlich lohnenswert dann auch zu sehen, dass das geklappt hat. Weil wir hatten während der ganzen Kampagne keinen Punkt, wo die Mitgliederzahlen nicht sehr stetig gestiegen ist. Was sehr untypisch ist für Crowdfunding.
Das wollte ich auch sagen. Es gibt ja so einen Anfangsenthusiasmus, vielleicht zwischendrin oder besonders am Ende dann nochmal so einen Endspurt. Das fand ich auch sehr interessant bei euch zu beobachten, dass es eigentlich alles sich sehr kontinuierlich entwickelt hat. Und was ich auch sehr bewundernswert ist eigentlich eure harte Tour. Ihr habt ja wirklich fast 1:1 Gespräche gemacht. Das Düsseldorf-Event hatte ich mir dann im Nachgang ja auch nochmal angeschaut. Was würdest du denn glauben? Was hat besonders gut geklappt?
Wirklich diese Art der Kommunikation zu, ich will nicht sagen prägen, das klingt schon ein bisschen zu weit gefasst, aber die Art der Kommunikation, die wir auf eine gewisse Weise vorgelebt haben, das war eben ein großer Teil natürlich die Events und das hat, glaube ich, auch wirklich viele Menschen, zumindest war das Feedback, was wir bekommen haben, beeindruckt, weil sie einfach gesagt haben, okay, wow, die stellen sich dahin und sozusagen nackt und präsentieren sich, also natürlich hatten wir Kleidung an, aber und sagen
das
einfach, okay, habt ihr Fragen? Welche? Habt ihr Kritik? Welche? Wir sind hier, um das mit euch zu besprechen. Und das Ganze eben auch auf der digitalen Ebene. Also auch bei der E-Mail-Kommunikation, bei der Kommunikation auf Facebook, in den sozialen Medien, dass Menschen, die auch am Anfang erst vielleicht sehr kritisch waren und wie gesagt haben, oh, wie ist das jetzt gemeint? Wir dann aber auf eine bestimmte Art und Weise Feedback gegeben haben, beziehungsweise uns zurückgemeldet haben und dann eigentlich in fast allen Fällen immer ein positives Signal zurückkam. Und das ist unheimlich lohnenswert gewesen.
Was ich auch interessant fand, ihr habt euch bewusst darauf konzentriert, nicht unbedingt primär die Medienblase im Netz zu erreichen, sondern auch ganz andere Zuhörerschaften. Wie hat das geklappt?
Ja. Das war tatsächlich dann wirklich auch wieder großer Punkt der Mitglieder, die dann schon an Bord waren, also der Early Adopters, die dann irgendwie von uns gehört hatten, sei es durch einen Fernsehauftritt oder Radioauftritt von Nora oder sei es durch ein Event oder jemanden anderes, der irgendwie davon erzählt hat. Die dann halt auch wirklich zu animieren, ihr Umfeld, ihr Netzwerk, ihre Menschen, die um sie rumleben, Bekannte, Freunde, Familien, auch mit an Bord zu holen und davon zu erzählen. Und das war ja auch von Anfang an unser Ansatz. Es geht nicht darum, nur die Menschen, die was mit Medien machen, zu kontaktieren, sondern tatsächlich wirklich da auch eine gesellschaftliche Bandbreite abzudecken.
Gab es da eine Zielgruppe oder eine Szene, die euch besonders überrascht hat, weil das Interesse größer war als irgendwie erwartet oder so, die so vielleicht so...
Das eigentlich nicht. Das Schöne war wirklich zu sehen, dass das sehr bunt war. Und das war ja immer so ein bisschen unser Reality-Check bei den Events, wo wir einfach gesehen haben, okay, da sitzen wirklich Menschen von Anfang 20 oder Teenager-Alter bis hin zu weit über dem Rentenalter, wenn ich das mal so vorsichtig einschätzen darf. Und auch bei den Mitgliedern beziehungsweise den Menschen, die uns dann per E-Mail kontaktiert haben, war eine unheimliche Bandbreite bei, auch vom beruflichen Hintergrund, vom Lebenshintergrund, was uns einfach zeigt, unsere anfängliche Einschätzung der Zielgruppe, die ja immer sehr breit gefasst war, hauptsächlich charakterisiert darüber, dass die Menschen Neugier und Interesse mitbringen, hat da wirklich sehr gut gepasst, was natürlich alle Menschen, die irgendwie klassische Businesspläne von uns erwartet haben, ein bisschen irritiert hat.
Die große Frage ist natürlich, wie geht's jetzt weiter?
Wie geht's weiter? Absolut. Wie geht's weiter? Haben wir tatsächlich auch schon einen kleinen Neuigkeiten-Post bei uns auf der Webseite stehen, wo wir das ganz kurz anreißen. Wir sind jetzt aktuell sehr, sehr damit eingebunden, die ganze Personalakte sozusagen zu vervollständigen. Also sprich, das Team dann wirklich auch unter Vertrag zu nehmen und natürlich die Webseite zu finalisieren, sowohl im Design als auch in der Entwicklung. Das läuft jetzt alles schon auf Hochtouren und natürlich dann im nächsten Schritt beziehungsweise auch da teilweise parallel an den Inhalten zu arbeiten, weiterzuarbeiten, sodass dann auch die ersten Beiträge wirklich Ende Mai online gehen.
Ende Mai, okay, da schauen wir nochmal drauf. Maren Urner, herzlichen Dank, dass du uns hier bei Was mit Medien ein aktuelles Update zu Perspective Daily gegeben hast.
Danke dir, Daniel.
Herr Peller, was nimmst du mit?
Also du hast mich ja beauftragt, mir eine Meinung dazu zu bilden, ob das Ganze denn nun ein Erfolg war, ist oder nicht. Und ich glaube, auch wenn man vielleicht diesen von dir sogenannten Trick der Fristverlängerung bzw. Fristverdopplung der Crowdfunding-Phase mal außen vor lässt, ich glaube es schon, dass es ein ziemlicher Erfolg ist. Also das, was dort auf die Beine gestellt wurde bis jetzt, die Unterstützerzahl, die man erreicht hat, gerade auch in dieser Kontinuierlichkeit, das finde ich schon spannend. Vor allen Dingen, weil es, glaube ich, auch für ein journalistisches Produkt oder Konstrukt ist, für das man quasi begeistern musste, was ja nicht so ganz einfach ist, ne? Also konstruktiver Journalismus, das muss man ja auch erstmal verstehen und verstehen, was der Unterschied ist vielleicht zu anderen Formen von Journalismus, die wir bislang vielleicht eher so kannten. Und mit einem so komplexen Angebot so viele Menschen zu erreichen, die sagen, hey, das unterstütze ich, das finde ich, ist auf jeden Fall ein großer Erfolg. Und ich bin sehr gespannt, was draus wird und was wir dann lesen können von den
Perspective
Daily Machern. Ja, ich freue mich drauf.
Hier bei D-Radio Wissen. Wir haben noch einen Tweet bekommen vom Robin. Er fragte zum Interview mit unserem Freund Christian Ehring. Warum gab es keine so große Aufregung über das erste Erdogan-Video? Und ich glaube, das hat eigentlich Ehring, da muss es also demnach schon zuvor eins gegeben haben, auch ein bisschen was gesagt haben. Vielleicht, weil Erdogan zu dem Zeitpunkt noch nichts suchte, wo er sich gegenüber Deutschland aufregen könnte. Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Wäre eine mögliche Antwort.
Vielleicht. Weißt du, was ich heute mich gerade noch so gefragt habe im Laufe der Sendung? Ob wir nicht eigentlich mal die AfD hier zu uns einladen müssten, um die zu fragen, wie sie eigentlich finden, wie die Medien mit ihnen umgehen. Würde mich mal interessieren.
Das ist wahrscheinlich klüger, als so eine Frauke Petri Homestory zu machen, wie man das jetzt gesehen hat. Aber ist das denn schon die inhaltliche Auseinandersetzung oder ist das nicht auch so eine komische Metadiskussion, die man mit denen führt?
Die Frage, na gut, das ist eine Metadiskussion, das glaube ich schon, aber wir haben ja auch nicht zum Gegenstand die Themen sozusagen der AfD sonst.
Machen wir es doch so, liebe Freunde hier von Was mit Medien. Was ist eure Meinung dazu? Schickt uns an @wasmitmedien eure Meinung zu dem Thema, ob wir mal die AfD fragen sollen, wie sie sich so von den Medien behandelt fühlen oder auch andere Fragen stellen können. Aber so eine Mediendiskussion mit der AfD, brauchen wir das oder brauchen wir das nicht? Da würde mich ganz ehrlich mal eure Meinung interessieren, was ihr davon haltet.
Mich auch, wobei ich nicht sagen würde, dass wir uns an diese Meinung halten müssen.
Aber
nein, aber auf jeden Fall.
Wir können uns auf jeden Fall daran orientieren, oder?
Das, also das wir auf jeden
ist, ist glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt, den man da auch abdecken sollte.
Auf jeden Fall könnten wir gewiss sein, sollte es dazu kommen, dass wir die AfD zu uns einladen, würden auch wir definitiv als Taffer-Typen durchgehen. Das bin ich, davon bin ich sehr überzeugt.
Wirklich?
Nee, weiß ich nicht. Habe ich jetzt so dahin gesagt. Ich habe mich heute eigentlich ziemlich aufgeregt sogar, im Sinne für die AfD sogar.
Wieso?
Ich habe heute in einem etablierten Wirtschaftsmedium aus Düsseldorf, was so orange als Leitfarbe hat.
Handelsblatt.
Ja, einen Artikel, so eine Art Homestory war das nicht, aber über den Lebensgefährten von Frau Petri, der ja auch...
Stimmt, AfD, was macht der nochmal?
Ja, der ist ja AfD-Europaabgeordneter.
Genau.
Und da war ein Artikel, der süffisant sozusagen über seine wirtschaftlichen Verhältnisse, bevor er quasi ins Parlament einzog, herzog. Aha. Über sein kaputtes Auto und seine Schufa-Einträge und dass er aus der Anwaltsrolle geflogen ist. Da habe ich mich ernsthaft gefragt, ob so auch über, also so detailliert, auch mit Einzelheiten, wirklich auch finanzielle Privatleben betreffend, über Politiker anderer Parteien berichtet würde. Ich glaube, nein.
Ja, das ist aber, glaube ich, auch, wenn man sich das anguckt, diese Home Story, war das bei der Bunden oder so?
Bei der Bunden.
Das gibt's ja wirklich, ne? Also da wird jetzt ja gerade so was hochstilisiert, was irgendwie, glaube ich, mit der ursprünglichen Sache überhaupt nichts mehr zu tun hat. Robin hat auch gerade schon getwittert, ich fände so eine Diskussion mit der AfD mal spannend, sagt der Robin. Was meint ihr? Etwas mit Medien? Könnt ihr uns da gerne twittern und dann beratschlagen wir das mal hier, Herr Peller, hier in unserer kleinen Was mit Medien, die Radiowissen-Redaktionskonferenz. Ja, und da schauen wir uns das auf jeden Fall mal an.
Was machen wir in der Zwischenzeit?
Wir sind nächsten Donnerstag wieder da.
Mhm.
Und dann wissen wir schon, was wir nächste Woche machen eigentlich.
Ich glaube nicht. Aber das ist doch egal. Die Medienwelt ist so schnelllebig und spannend, da wird uns schon was einfallen.
Marco Grassmann twittert, bringt nichts. Hashtag AfD.
Auch eine Meinung. Ich finde allerdings, reden bringt immer was.
Das stimmt. Das ist wirklich das ist schon ein Punkt. Aber ich meine, muss man das nicht auch, also man kann jetzt davon ausgehen, dass man es einfach nicht, dass es nichts bringt. Oder man kann es auch einfach mal beweisen. Das wäre natürlich auch ein Ansatz, um dann zu sagen, siehst ja, haben wir es doch gesagt.
Oder man lässt sich sogar, nicht, dass ich hier noch am Ende des Tages als Befürworter der AfD durchgehe, vom Gegenteil überzeugen. Glaube ich zwar nicht, aber theoretisch möglich ist auch das. Ach, ich habe einen gewissen Gefallen für diese Idee.
Robin hat jetzt wieder geantwortet, man muss ja deren Meinung nicht teilen.
Das stimmt.
Die Meinung von Robin würde ich wohl teilen.
Ich auch. Ich glaube, die Gefahr ist, wenn man tatsächlich so die AfD sich hier einladen würde, um genau dieser Fragestellung nachzugehen, man muss schon auch aufpassen, nicht zu viel Raum für, ich sag mal im weitesten Sinne, politische Propaganda an der Stelle zu bieten.
Wir können ja noch so einen Medienprofessor dazu holen und so, dann klappt das schon.
Meinst du?
Ja, klar.
Und so einen Bumper, auf den wir drücken, wenn irgendwas ist, was wir nicht wollen.
Nee. Nerd. Übrigens, Herr Peller.
Ja?
Wir sagen jetzt auch, nerd, Zeit ist um.
Schade.
Nee. Ich freue mich schon auf die nächste Woche. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.